HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Ein NPD-Politiker als Ortsvorsteher, diese Meldung hat vor Wochen deutschlandweit für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. In Altenstadt-Waldsiedlung im Wetteraukreis wurde nämlich Stefan Jaksch von der NPD zum Ortsvorsteher gewählt. Doch lange behalten hat er sein Amt nicht. Die Wahl von Stefan Jaksch zum Ortsvorsteher hat Altenstadt-Waldsiedlung in die Schlagzeilen gebracht und bundesweit gab es Empörung und Forderungen, diese Personalie wieder zu ändern. Und genau das ist am Dienstagabend auch geschehen, denn der Ortsbeirat hat den NPD-Mann Stefan Jaksch wieder abgewählt. Klaus Pradella berichtet.
Ganz reibungslos funktionierte die Abwahl des NPD-Politikers trotz seiner intensiven Vorbereitung in der Gemeindeverwaltung von Altenstadt nicht. Vor allem zum Prozedere gab es zwischen Altenstadts Bürgermeister Norbert Siguda, SPD, und Stefan Jaksch erhebliche Meinungsunterschiede. Der 33 Jahre alte NPD-Mann lenkte dann aber ein, er wurde offen per Handzeichen und nicht, wie von ihm gefordert, in geheimer Abstimmung abgewählt. Für ihn ist das einer der Angriffspunkte für eine Klage gegen die Abwahl vor dem Verwaltungsgericht.
Ich werde jetzt natürlich wie geplant juristische Schritte einleiten lassen. Es war jedem bekannt im Vorfeld, in welcher Partei ich bin. Es wurde öffentlich ganz klar ausgeführt, dass es nur um meine parteipolitische Betätigung ging. Und somit wurde ich im Grunde wegen meiner Betätigung in der politischen Partei behindert und benachteiligt. Und deswegen, glaube ich, wird das Verwaltungsgericht Gießen das genauso sehen.
Das heißt, der Fall wird nun nach der politischen Diskussion voraussichtlich noch ein juristisches Nachspiel haben. Damit rechnet auch der Altenstädter Bürgermeister Norbert Siguda. Er hatte sich in den letzten Wochen besonders stark für die Abwahl Jaks eingesetzt. Und nachdem dies nun gelang, ist dem Bürgermeister ein Stein vom Herzen gefallen.
Ich bin natürlich erleichtert, was für Lehren und Fazit ziehe ich daraus. Natürlich, dass ich hoffe, dass viele Menschen auch sensibilisiert durch die Vorkommnisse in Altenstadt diesen hier in Altenstadt begangenen Fehler nicht wiederholen, idealerweise. Und zum Zweiten natürlich, dass auch viele sensibilisiert sind für das Thema NPD und wofür NPD steht. Und ich glaube, wenn dann der Verstand und die Vernunft obsiegt, dann wird man diese Partei nicht mehr wählen.
In Altenstadt soll die NPD inzwischen aber etliche Neuantritte verzeichnen. Dies wurde auch in der gut besuchten Ortsbeiratssitzung deutlich. Viele kritisieren die Abwahl, genauso viele halten sie aber auch für richtig.
Wir kennen den Herrn Jaksch als unauffällig, er hat halt die verkehrte Partei.
Das wird nicht so schnell behoben werden können, der Schaden, der im Augenblick angerichtet wurde.
Ich finde es ein Unding, wenn erst gewählt wird und dann passt es irgendeiner Nase nicht, dass eine Neuwahl gemacht wird. Er soll ja nur für uns Bürger von der Waldsiedlung da sein.
Trotzdem ist die Abwahl jetzt genauso demokratisch, wie die Wahl auch war. Es ist trotzdem ein Desaster für die Gemeinde.
Also Affentheater. Die Presse hat das ziemlich hochgespielt und finde es eigentlich furchtbar, dass meine Waldsiedlung mittlerweile angesprochen wird, dass man Nazi ist.
Die Altenstädter Waldsiedlung, ein gespaltener Ort. Keine leichte Aufgabe für die neu gewählte Ortsvorsteherin. Die 22 Jahre alte Christdemokratin Tatjana Czerolnikow geht sie aber mit großem Optimismus an.
Also für mich ist es jetzt wichtig, mit jedem im Ortsbeirat eine gute Zusammenarbeit zu haben. Egal, ob ich jetzt die politische Meinung vertrete oder nicht. Mir sind die Bürger in der Waldsiedlung im Mittelpunkt stehend.
Stefan Jaksch von der NPD wurde als Ortsvorsteher abgewählt. Die Mitglieder des Ortsbeirats von Altenstadt-Waldsiedlung haben so entschieden. Klaus Pradella war das mit einem Beitrag dazu. Im Frankfurter Städelmuseum beginnt die größte Ausstellung des Jahres. Alles dreht sich um Vincent van Gogh, einer der populärsten Maler überhaupt. Vielleicht kennen Sie ja seine Sonnenblumen, die findet man ja nicht nur auf vielen Postern, sondern auch auf Tassen, Taschen oder Socken. In Frankfurt sind jetzt bis Februar Werke von van Gogh zu sehen. Aber auch Bilder von deutschen Künstlern, die er inspiriert hat. Making van Gogh heißt die Ausstellung und wird wohl hunderttausende Besucher aus aller Welt nach Frankfurt ziehen. Unsere Reporterin Marie-Katharin Fromm durfte die Ausstellung schon mal anschauen und erklärt uns, warum man sie auf keinen Fall verpassen sollte.
Das Städelmuseum hat für die Ausstellung extra andere Ausstellungsräume gewählt als sonst. Eine großzügige, geräumige Halle mit viel Platz für viele Besucher. Doch trotzdem könnte es hier eng werden. Denn van Gogh ist nun mal einer der bekanntesten Maler der Welt. Fast jeder hat schon mal was über ihn gehört.
War das der mit dem abgeschnittenen Ohr?
Er war irgendwie komisch, war er, ne? Und das Arm
Baum gestorben.
Da geht mein Herz auf, wenn ich überhaupt so an seine Bilder denke.
Auf jeden Fall auch die Sonnenblume und die tollen Farben, Wärme.
Von diesen berühmten, beliebten Bildern sind jetzt 50 im Frankfurter Städel zu sehen. Für die Organisatoren war es eine Mammutaufgabe, so viele Werke gleichzeitig nach Frankfurt zu bringen. 5 Jahre lang haben sie mit anderen Museen und Sammlern verhandelt, um sich die Bilder ausleihen zu dürfen, erklärt Projektleiterin Elena Schroll.
Tatsächlich kann man sich das so vorstellen, dass die Kuratoren fast so eine Art Weltreise für eine Ausstellung auch hinter sich legen. Also es geht nicht nur darum, dass man einen Brief schreibt, sondern wir pflegen seit Jahren Kontakte überall in der Welt, sodass wir auch schon vor 5 Jahren und letztendlich irgendwie die ganze Zeit über im steten Austausch mit Leihgebern waren.
Der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Gemälde zeigen Porträts und Landschaften, die Felder in leuchtendem Gelb, der Himmel tiefblau, gemalt mit dem typischen dicken, kräftigen Pinselstrich Van Goghs. Besonders auffällig ist auch ein Bilderrahmen in der Ausstellung. Der Rahmen ist nämlich leer. Früher befand sich hierin das Bildnis des Dr. Gachet. Er war der Nervenarzt Van Goghs. Das Bild gehörte früher dem Städel, wurde 1937 aber von den Nationalsozialisten konfisziert und in den 90er Jahren dann versteigert für unglaubliche 82 Millionen Dollar.
Das Bild existiert noch, es ist in einer Privatsammlung. Wir konnten es für diese Ausstellung nicht leihen und wir haben uns aber bemüht, diese Leerstelle mit Inhalten zu füllen, wo man einerseits auf den Spuren von Van Gogh wandeln kann, aber auch auf den Spuren dieses Gemäldes.
Wer neugierig geworden ist, sollte vor dem Besuch der Ausstellung am besten ein Ticket im Internet buchen. Dann muss man nicht Schlange stehen. Das Städel empfiehlt, zu den Randzeiten zu kommen. Am späten Nachmittag und am Abend ist erfahrungsgemäß am wenigsten los.
Ein Beitrag war das über die Ausstellung in Frankfurt im Frankfurter Städelmuseum Making Van Gogh. Berichtet hat Marie-Katharin Fromm. Wer einen Hund besitzt, der muss Hundesteuer zahlen. Das ist nicht neu und das weiß man auch. Doch während man in Kassel zum Beispiel gerade einmal 90 Euro für den ersten und 120 für den zweiten Hund bezahlen muss, kostet es in Bad Karlshafen mehr als das Doppelte. Den Schuldenberg abbauen, so die Hoffnung der Stadtväter der hochverschuldeten Stadt im Norden Hessens. Reporter Carsten Grulke hat darüber mit einer Hundehalterin gesprochen, und zwar in Helmershausen, einem Ortsteil von Bad Karlshafen.
Dort leben Heidemarie Mischewski und ihr Ehemann gemeinsam mit ihren beiden Malteser-Mischlingen Sissi und Nala. Und genau die beiden sind es auch, die mich in diesen äußersten Zipfel Nordhessens geführt haben. Denn Sissi und Nala sind nach einer Entscheidung des Bad Karlshafener Stadtparlaments zu regelrechten Luxusgütern geworden. Dank der Hundesteuer.
Rückwirkend ab Januar statt 240 Euro, jetzt 480 Euro.
Stöhnt Heidemarie Mischewski.
Im Vergleich für mein Auto zahle ich 120 Euro Steuer im Jahr.
Dem Bürgermeister der Stadt, Markus Dietrich, selbst Hundebesitzer, ist das Unwohl über diesen Steuerbeschluss seines Stadtparlaments deutlich anzumerken.
Sondern wir hatten als Verwaltung eigentlich ja eine etwas höhere Grundsteuer geplant und die Stadtverordneten haben dann entschieden, um die Grundsteuererhöhung etwas abzumildern, die Hundesteuer entsprechend zu erhöhen.
Dabei gab es im Parlament durchaus Vorschläge, zum Beispiel die Gewerbesteuer um 1% anzuheben. Aber das wurde gleich wieder verworfen, denn schließlich will sich Bad Karlshafen ja durchaus als Gewerbestandort etablieren. Doch Hafensanierung, Instandsetzung der umliegenden Hugenottenhäuser, Ausbau des Radwegenetzes, alles zum Wohl des Tourismus, des letzten Hoffnungsankers der hochverschuldeten Stadt, kosten richtig Geld. Schon steht ein neues Investitionsprogramm auf dem Plan, die bauliche Sanierung des Hafenumfeldes. Weitere 3,6 Millionen, 10% davon muss die Stadt selbst aufbringen. Die Helmershäuser Hundebesitzerin Heidemarie versteht die Welt nicht mehr.
Wir sind unterm Rettungsschirm Karlshafen, sollten eigentlich erstmal die Altschulden abzahlen und nicht andauernd neue Schulden machen, die wir im Endeffekt wieder bezahlen. Also uns fehlten 66.000 Euro noch zum Jahresende. Also machen wir mal ganz einfach die Hundesteuererhöhung.
Für Sissi und Nala soll sie nun tief in die eigene Tasche greifen. Doch da wächst in ihr die Lust zum zivilen Ungehorsam.
Ich werde weiterhin in Anführungsstrichen die normalen Hundesteuer bezahlen, aber nicht rückwirkend und auch nicht die Erhöhung. Auch auf einem Klageweg werde ich dieses nicht bezahlen. Ich gehe für meine Hunde von mir aus auch in Beugehaft.
Sissi und Nala hätten natürlich die Chance, ganz und gar von der Hundesteuer befreit zu werden. Aber dazu müssten sie die Ausbildung zum Polizei-, Blinden- oder Herdenhund absolvieren. Keine leichte Herausforderung bei der Malteser üblichen Schulterhöhe von gerade mal knapp 20 Zentimetern. Aber vielleicht die einzige Chance, um Frauchen vor der Beugehaft zu schützen.
Horrende Hundesteuern sollen die Hundebesitzer in Bad Karlshafen bezahlen. Reporter Carsten Gohlke hat mit einer betroffenen Hundebesitzerin gesprochen, die das ablehnt. Künstliche Intelligenz gehört zu den Themen, die derzeit viele Unternehmen umtreiben. Was ist hier möglich? Wie verändern Algorithmen die Wirtschaft? Allerdings ist die künstliche Intelligenz immer noch am Anfang. Vor einem Jahr gab es den Startschuss. Seitdem hat man sich bemüht, Unternehmer, Politiker und Wissenschaftler an einen Tisch zu bringen. Nun wurde eine erste Zwischenbilanz in Frankfurt gezogen. Ergebnis: Es wird der Verein AI Frankfurt gegründet. AI steht für Artificial Intelligence. Der Verein soll die Bemühungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz bündeln. Damit soll die Region zum Zentrum für künstliche Intelligenz in Deutschland werden. Lars Hofmann berichtet.
Patrick Helmich hat Rocket Loop in Frankfurt mitgegründet. Das Unternehmen entwickelt Algorithmen und lernende Systeme, die bei anderen Firmen eingesetzt werden. Beispielsweise in der Produktion.
Das sind Kameras, da könnte auch gar keiner mehr sitzen, weil da tausende von Teilen pro Minute teilweise über ein Laufband laufen. Und man einfach die Automatisierung braucht, um Produktfehler schon während der Produktion erkennen zu können und so die Ausschussquote massiv zu verringern.
Ohne künstliche Intelligenz wäre das in dieser Geschwindigkeit und Masse nicht möglich. Das größte Problem für Patrick Helmich derzeit? Mitarbeiter finden.
Wir haben dieses Jahr selber 2 Mitarbeiter aus der Ukraine übernommen. Tatsächlich war Recruiting unser größtes Wachstumshindernis in den letzten 3 Jahren. Wir sind 3 Jahren von 3 auf 15 Mitarbeiter gewachsen. Das hätten 25 sein können. Die Projekte wären da gewesen, aber die guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen wir noch finden.
Martina Klerle, Vizepräsidentin der Frankfurter University of Applied Sciences, kennt diese Probleme. Deshalb ist sie froh, dass das Land Hessen reagiert.
Es werden jetzt 20 neue Professuren eingerichtet, speziell zur KI. Und es braucht es auch, dass wir da am Ball bleiben.
Professor Christian Kersting von der TU Darmstadt wurde gerade mit dem Deutschen Preis für künstliche Intelligenz ausgezeichnet. Er sagt, es gebe noch immer viele Bedenken und Ängste, nicht zuletzt bei Unternehmen. Ängste vor Arbeitsplatzverlusten, vor hohen Kosten.
Es ist etwas, was uns ein bisschen überrollt hat. Also die Unternehmen und dann mal eben zu investieren, ist nicht einfach. Man muss entweder in Personal investieren oder auch in die Infrastruktur. Das dauert auch. Und deswegen, glaube ich, müssen wir viel mehr darüber reden, wie kriegen wir die Kommunikation hin, dass man auch die Ängste nehmen kann.
Dazu seien Zusammenschlüsse wie jetzt in Frankfurt von Firmen und Hochschulen notwendig. Dass durch die weitere Digitalisierung und Automatisierung, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz auch Arbeitsplätze verloren gehen werden, darüber sind sich hier alle, Unternehmer und Wissenschaftler, bewusst. Sie betonen aber vor allem die Chancen. Martina Klerle von der University of Applied Sciences in Frankfurt sagt aber auch, zentral sei der Umgang mit den Daten.
Wir brauchen einen ganz hohen Anspruch an den Datenschutz. Das haben wir hier in Europa, das haben wir in Deutschland und in Hessen wird das intensiv kontrolliert. Und wenn wir dem gerecht werden, dann hilft uns die künstliche Intelligenz an vielen Stellen wirtschaftlich noch stärker zu werden.
Derzeit wirkt bei der künstlichen Intelligenz die Konkurrenz aus den USA oder China oft übermächtig. Unternehmer Chris Boos, der auch die Bundesregierung in Digitalfragen berät, sagt aber, man müsse sich nicht verstecken. Europa müsse nur selbstbewusst genug sein.
Ohne Regulierung kriegen wir nicht den Weg hin, den Europa gehen möchte. Ich meine, wir haben ja was Gutes anzubieten. In China haben wir ein System, was auf gesellschaftliche Kohärenz setzt. In den USA haben wir ein System, was auf Profitmaximierung setzt. Bei uns haben wir vielleicht ein System, was auf Menschlichkeit setzt, aber das kriegen wir zusammen hin.
Gemeinsam heißt, die unterschiedlichsten Unternehmen und wissenschaftlichen Institutionen müssen sich austauschen, müssen zusammenarbeiten. So wie jetzt in Frankfurt und der Rhein-Main-Region geplant. Ansonsten verliere man den Anschluss bei dieser wichtigen Zukunftstechnologie.
Künstliche Intelligenz, eine Technologie, die langsam in Fahrt kommt. Lars Hofmann hat berichtet. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.